Die Steuererklärung. Welch ein Drama alle Jahre wieder, nicht wahr? Und jetzt ist es schon wieder so weit, dass man sie erledigen muss. Dieses notwendige Übel, dieses Gefühl der Rechtfertigung, ob man auch genügend Steuern gezahlt hat, das ganze Jahr über. Vielleicht rechnet jemand mit einer satten Nachzahlung und lässt sich etwas mehr Zeit, vielleicht so lange, bis das Finanzamt einen freundlichen Brief schreibt. Ein anderer erhofft sich eine Rückzahlung und ist umso mehr bemüht, diese Steuererklärung so schnell wie möglich abzugeben, um Geld zu bekommen. Und dann auch noch jedes Jahr diese steuerrechtlichen Änderungen. Da blickt man ja gar nicht so richtig durch manchmal. Es ist ein wichtiges Thema bei uns im Land, die Steuererklärung, aber auch die Steuer allgemein. Auch Jesus wurde einmal mit dieser Frage konfrontiert, die Frage der Steuern. Jesus hatte, als er hier auf der Erde wandelte, nicht nur Freunde. Er hatte auch einige Feinde, und einer seiner größten Feinde waren die Hohepriester und Schriftgelehrten. Sie wollten diesen Jesus loswerden, der sie immer wieder öffentlich kritisierte und sich anmaßte, der Messias zu sein, der Sohn Gottes. Bevor wir uns gleich einen Abschnitt lesen werden aus Lukas 20, noch ein paar Worte aus dem Kontext dieser Geschichte, damit wir sie noch besser verstehen können. Jesus, er hatte den Tempel gereinigt. Er hatte die Käufer und Verkäufer rausgejagt. Und das gefiel den Hohepriestern so gar nicht. Wer gibt ihnen hier das Recht, so etwas zu tun? Welch eine Anmaßung. Wer ist er eigentlich? Und sie fragten ihn auch nach seiner Vollmacht. Und Jesus stellte ihnen eine Gegenfrage über die Taufe des Johannes. Und sie wollten diese Frage nicht beantworten, weil sie nur verlieren konnten. Und dann erzählte Jesus ein Gleichnis, das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Ein Gutsherr pflanzte einen Weinberg und übergab diesen Weingärtnern, dass sie ihn verwalten sollten. Und als die Ernte reif war, sandte er seinen Knecht, um Früchte zu bekommen. Aber er wurde mit leeren Händen zurückgejagt. Und das ging dreimal so. Drei Knechte wurden zurückgejagt mit leeren Händen. Und dann entschied dieser Gutsherr, seinen Sohn zu schicken. Er sagte sich, wenn ich meinen Sohn schicken werde, werden sie den Ernst erkennen und sie werden Gehorsam leisten. Als diese bösen Weingärtner dann sahen, dass der Sohn kam, des Gutsherrn, kam ihnen die Idee, ihn zu töten, um an das Erbe des Weinbergs zu gelangen. Und Jesus sagte, wenn der Gutsherr das erfahren würde, würde er kommen und diese bösen Weingärtner vernichten. Und er bezog dieses Gleichnis auf die Hohepriester. Und sie wussten es auch. Und wir lesen uns aus Lukas 20, die Verse 19 bis 26. Lukas 20, die Verse 19 bis 26. Und die Hohepriester und Schriftgelehrten trachteten danach, in derselben Stunde Hand an ihn zu legen und fürchteten sich vor dem Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis in Bezug auf sie gesagt hatte. Und sie beobachteten ihn und sandten Spione, die sich stellen sollten, als wären sie gerecht, um ihn in seiner Rede zu überführen und ihn der Obrigkeit und Gewalt des Statthalters zu überliefern. Und sie fragten ihn, Meister, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und das Ansehen der Menschen nicht achtest, sondern du lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Ist es erlaubt, dass wir dem Kaiser Steuern geben oder nicht? Er aber erkannte ihre Arglist und sagte zu ihnen, was versucht ihr mich? Zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie antworteten, des Kaisers. Er aber sagte zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Und sie konnten ihn in seinem Wort nicht überführen vor dem Volk und wunderten sich über seine Antwort und schwiegen still. Welch eine verzwickte Situation. Wie perfide gehen die Hohepriester hier eigentlich gegen Jesus vor? Sie senden Spione und diese hatten die Aufgabe, Jesus zu beobachten und nur darauf zu warten, dass er einen Fehler macht. Und sie sollten ihn sogar in seiner Rede stellen. Also sozusagen ihn mit den Worten fangen, die er redet, um ihn dann anzuklagen. Und sie stellen Jesus eine arglistige Frage. Ist es erlaubt, dass wir dem Kaiser Steuern geben oder nicht? Es ist eine Fangfrage. Und diese ist auch böswillig gestellt. Man kann diese Frage mit Ja oder mit Nein beantworten. Die Antwort ist immer falsch. Lieber Zuhörer, vielleicht fragst du dich, warum eigentlich? Diese Frage, sie ist doch harmlos. Sollen wir den Staat Steuern zahlen? Ja oder nein? Heute würden wir diese Frage sehr leicht beantworten können, denn wir leben in einer ganz anderen Zeit. Wir haben einen ganz anderen Kontext und ein anderes Verständnis. Und um diese Frage besser verstehen zu können, oder die Arglist hinter dieser Frage, müssen wir uns in die damalige Zeit zurückversetzen. Die Juden lebten zur damaligen Zeit unter der Besatzungsmacht der Römer. Und diese nahmen sich, was sie wollten. Sie lebten auf Kosten der Juden ein schönes Leben. Und die Juden mussten nicht gerade wenig Steuern zahlen. Und obendrein der Kaiser ließ sich auch noch als Gott verehren. Und diesen Unrechtsstaat sollten die Juden anerkennen. Die Gesetze und die Gebote, die erlassen wurden, die hohen Steuern, die sie zahlen mussten, nicht wenige von ihnen taten dies nur mit Zähneknirschen. Wenn Jesus diese Frage also mit Ja beantwortet hätte, hätte er die ganzen Juden gegen sich. Würde er aber diese Frage mit Nein beantworten, könnte man ihn oder man würde ihn dafür strafbar machen. Darauf haben die gewartet, dass er da einen Fehler macht. Er würde die Autorität der Regierung in Frage stellen. Er würde sich strafbar machen, er würde als Rebell gelten. Also alles in einem eine sehr gemeine Frage, die hier von seinen Feinden gestellt wurde. Und dabei hatten sie es doch so fromm versucht, haben wir gelesen. Im Vers 23. Doch Jesus, er erkannte sie. Er erkannte sie. Und er stellt ihnen die Frage, warum versucht ihr mich? Was versucht ihr mich? Es ist wirklich beeindruckend, wie Jesus hier seinen Kopf aus der Schlinge zieht. Im Vers 24 haben wir gelesen, dass Jesus sich eine Münze geben lässt. Und er stellt ihnen die Frage, wessen Bild ist auf dieser Münze und wessen Inschrift? Wie genial, oder? Seine Feinde waren höchstwahrscheinlich total verwundert über diese Reaktion von Jesus. Sie wussten jetzt nicht, was er vorhat. Sie haben vielleicht mit einer leichten Antwort gerechnet. Und sie antworteten Jesus ganz unverhofft, des Kaisers. Was wollten sie sonst sagen? Und Jesus ergibt ihnen dann seine Antwort. Er sagt, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Was für eine tiefgründige, weise Antwort, wenn man etwas länger darüber nachdenkt. Jesus ist hier in keiner Sekunde überfragt oder sprachlos. Er weiß ganz genau, was er tun und was er sagen muss. Er beherrscht die Situation zu jeder Sekunde. Lieber Zuhörer, vielleicht kennst du auch solche Situationen aus deinem Leben. Situationen, wo man dir eine böswillige Frage gestellt hat, um dich gefangen zu nehmen, verbal gefangen zu nehmen, sage ich mal. Um dir Schaden zuzufügen, sei es auf der Arbeit oder sonst wo. Kennst du solche Situationen, wo man dich vielleicht zu Unrecht angeschuldigt hat und du wusstest nicht, wie du richtig antworten solltest? Dir haben die Worte gefehlt. Du warst sprachlos. So etwas gibt es. Nicht wahr? So Momente, wo man von der Arbeit nach Hause fährt mit dem Auto und diese Situation einen nicht locker lassen und man drüber nachdenkt und einem plötzlich so viele Antworten einfallen, so viele Argumente einfallen, die man hätte sagen sollen. Kennst du dieses Gefühl? Jesus erkennt dieses Gefühl nicht. Denn Jesus hat immer eine Antwort. Jesus weiß immer, wo der Ausweg ist. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie er diese böse Fangfrage beantwortet. Er versucht nicht auszuweichen oder zu fliehen. Nein, er dreht das Blatt einfach um. Und er nutzt die Situation, ja, die Gunst der Stunde und sagt etwas Grundsätzliches über Gott und die Welt. Und ihr müsst euch vorstellen, es waren nicht nur die Spione anwesend, sondern auch viele Leute aus dem Volk. Sie haben alles mitbekommen. Sie haben diesen verbalen Kampf, sage ich mal, miterlebt und waren gespannt, wie er ausgehen würde. Und er sagte diese Antwort den Leuten damals, aber auch uns heute. Sie gilt auch uns. Gebt ein Leben lang dem Kaiser, was ihm gehört. Und gebt Gott, was Gott gehört. Wir sind doch alle Staatsbürger und leben in einem Land voller Gesetze, nicht wahr? Das ist in Deutschland so, das ist in Kanada so, Bolivien, Belize und wo wir sonst vielleicht Leute kennen, die da wohnen. Es ist überall so, in jedem Land. Es gibt eine Obrigkeit, die Gesetze erlässt, denen wir nachkommen müssen, denen wir Gehorsam leisten müssen. Und Jesus, er ist hier überhaupt nicht naiv, wenn er sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Ja, Jesus weiß es ganz genau. Es gibt Unrechtsstaaten. Es gibt Gewaltherrschaften, politischen Missbrauch, Minister, die nichts Besseres zu tun haben, als in die eigene Tasche zu wirtschaften. Die gab es damals und leider heute auch immer noch. Mit dieser Aussage, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, ist nichts anderes gemeint als gebt dem Staat, was ihm rechtmäßig zusteht. Jesus, er ist dafür. Und dazu gehört auch die Steuererklärung, lieber Zuhörer. Wir sollen es mit der Steuererklärung wirklich ernst nehmen. Wie viele Menschen betrügen hier? Wie viele? Und sehen es gar nicht für schlimm an. Eine Arbeitskollegin erzählte, wie sie es so macht mit der Steuererklärung. Sie ist Vermieterin. Sie hat ein paar Wohneinheiten, die sie vermietet. Und wenn sie Handwerkerrechnungen hat, von ihrem Haus oder so, Handwerker beschäftigt hat, dann lässt sie die Rechnungen immer auf die Adresse der Mieteinheiten schicken. Warum? Weil sie dann diese Rechnung in voller Höhe bei der Lohnsteuer ansetzen kann. Ja, die Lohnkosten der Handwerker können wir alle absetzen zu einem gewissen Teil. Aber als Vermieter hat man da noch andere Türen, die sich einen aufmachen. Ist das richtig? Nein, ist es nicht. Wie machst du deine Steuererklärung? Bist du ehrlich? Es ist eine sehr direkte und persönliche Frage, ich weiß. Über die Sinnhaftigkeit gewisser Steuerzahlungen und wie der Staat mit diesem Geld umgeht, lässt sich sicher streiten. Ganz gewiss. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ich weiß auch, dass man als Otto-Normalverbraucher bei der Steuererklärung gar nicht so viel geltend machen kann. Man zahlt das ganze Jahr über von seinem Bruttolohn die Lohnsteuer und hat gar keinen Gegenwert bei der Steuererklärung. Ja, Kosten, die einem das Jahr über irgendwo angelaufen sind, die man dem entgegenstellen kann, dem gegenüberstellen kann, um wieder Geld zurückzubekommen davon. Da ist vielleicht die Pendlerpauschale, die Werbungskosten, die Spende. Vielleicht sind da noch, wenn man eine Ausbildung gemacht hat oder eine Weiterbildung, die Bildungskosten, die man irgendwo ansetzen kann. Aber dann hört es auch schon auf. Man hat nicht so wirklich die Gelegenheit, Geld zurückzubekommen vom Staat, das man ja im Vorfeld gezahlt hat. Und deswegen ist die Verlockung bei manch einen auch sehr hoch, da so ein bisschen nachzuhelfen. Lieber Zuhörer, tu es nicht, sei ehrlich. Und Gott wird es segnen. Jesus hat mit seiner Antwort, die er den Menschen damals gab, auch klar differenziert, ganz klar. Er sagte nicht, gebt dem Kaiser alles, was ihr habt, oder gebt dem Kaiser, was Gott gehört. Nein, er sagte, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Gott geben, was ihm gehört. Was ist damit gemeint? Zuerst wird hier eine ganz klare Grenze aufgezeigt von Jesus. Wenn der Staat also daherkommt, oder sonst irgendein Mensch, und von uns Dinge verlangt, die Gott zustehen, wird hier eine ganz klare Grenze überschritten. Das dürfen wir nicht tun, denn Gott soll das bekommen, was ihm gehört, kein anderer. Jesus sagt es uns. Wir sollen Gott also mehr gehorchen als den Menschen. Das ist die Schlussfolgerung aus dieser Aussage. Aber für uns bedeutet diese Aussage noch viel mehr. Vor allem für uns, die wir uns Christen nennen. Die Aufforderung gilt jedem Menschen, aber für uns umso mehr. Wir sind aufgefordert, nicht nur dem Staat zu geben, was ihm zusteht, sondern auch Gott zu geben, was ihm zusteht. Wenn man diese Aussage, Gott geben, was ihm zusteht, ernst nimmt, verändert sich das ganze Leben. Man bekommt einen ganz anderen Blickwinkel und eine ganz andere Lebenseinstellung. Es wird einem wichtig zu fragen, was sagt Gott dazu? Oder wie soll ich als Christ leben? Man fängt an, nach dem Willen Gottes zu fragen bei seinen Entscheidungen. Man stellt sozusagen den Willen Gottes über seinen eigenen. Was andere Menschen über einen denken und sagen, ist nicht mehr wichtig. Es hat keine Bedeutung mehr. Wir bekommen das Verlangen, aus Gottes Wort zu lesen und zu hören, Gemeinschaft zu haben mit Menschen, die diese gleiche Ausrichtung haben. Wir bekommen das Verlangen, über Gott zu sprechen. Wir bekommen das Verlangen, ihn zu dienen, ihn zu verherrlichen, ihm etwas zurückzugeben. In einer Gemeinde in Afrika fehlten Diener. Und sie hatten an dem Sonntag dann dieses Thema von der Kanzel gepredigt. Dienstbereitschaft. Und dann im allgemeinen Gebet betete ein Mann aus den Reihen laut. Er betete: Gott, ich will dir dienen, ich will dich verherrlichen von ganzem Herzen. Bitte schenk mir einen Dienst in der Gemeinde. Nach dem Gottesdienst kam der Pastor auf diesen Mann zu und sagte oder fragte ihn: Du hast so schön gerade gebetet und würdest gerne einen Dienst machen? Ich habe einen Dienst für dich. Die Kirchenbänke müssten mal neu geschliffen werden und lackiert werden. Kannst du das machen? Dieser Mann, er war sehr verwundert darüber. Das hatte er so gar nicht erwartet. Er hatte sich eigentlich was anderes vorgestellt. Dann um eine Woche, wieder am Sonntag im Gottesdienst, haben sie dieses Thema weiterhin verfolgt und gepredigt. Und wieder betete dieser Mann laut und er betete, Gott, ich will dir dienen, ich will dich verherrlichen, gib mir einen Dienst, aber nicht die Bänke schleifen und lackieren. Manchmal kommen Dienste auf uns zu, die wir so gar nicht erwartet hätten. Wo wir uns vielleicht nie gesehen hätten. Wo wir unsere Begabung gar nicht gesehen hätten. Wir haben es heute auch gut aus der Kurzpredigt von Christian gehört. Aus eigener Kraft können wir nichts tun. Gar nichts. Vielleicht nur Sachen kaputt machen. Und das vielleicht nicht mal richtig. Aber wenn Gott uns stark macht, wenn Gott uns befähigt, Mann, dann sind wir stark. Und wir können auf einmal Dinge tun, die wir uns hätten nie erträumen können vorher. Wenn Gott uns ruft, in Dienstbereiche müssen wir gehorsam sein. Wie sieht deine Dienstbereitschaft aus, lieber Zuhörer? Gibst du Gott, was ihm zusteht? Was steht Gott zu? Es ist dein Leben, unser Leben. Du stehst Gott zu. Er ist dein Schöpfer. Er ist unser Schöpfer. Manchmal lebt man als Christ in so einer Blase. Man hat sich bekehrt und lässt es so weiterlaufen und macht sich nicht weiter Gedanken. Aber wir haben Verpflichtungen als Christen, Gott zu geben, was ihm zusteht. Er hat uns sehr unterschiedliche Gaben gegeben, an jeden von uns. Stellt euch vor, wir hätten alle nur eine Gabe. Wir würden alle in der Tontechnik sitzen. Das würde nicht gehen. Setz deine Gaben für Gott ein. Jesus, er hat seine Feinde damals sprachlos gemacht. Ja, sie wollten ihn gefangen nehmen, aber er hat das sofort erkannt. Und alle haben es mitbekommen und haben gesehen, wie weise Jesus ist. Wenn du heute diese Antwort von Jesus nochmal dir vor Augen hältst, bist du dann auch sprachlos? Bist du vielleicht überfordert? Wahre Christen können nämlich diese Antwort Jesu nicht trennen. Wir können nicht sagen, dass wir Gott dienen und ihm geben, was ihm zusteht, aber den Staat nicht geben, was ihm zusteht. Das geht nicht. Und andersrum auch nicht. Wir können nicht sagen, wir geben den Staat, was ihm zusteht, aber Gott nicht. Das geht nicht. Gib dem Staat, was ihm rechtmäßig zusteht, und gib Gott, was Gott rechtmäßig zusteht. Wenn wir einmal von dieser Erde gehen werden, dann wird das mit dem Staat geben aufhören. Es wird zu Ende sein. Aber Gott geben, was ihm zusteht, das hört niemals auf. Das bleibt bis in alle Ewigkeit. Es ist für immer. Freust du dich darüber, dass du den Herrn dienen kannst, ihm verherrlichen kannst für immer? Echte Christen freuen sich darüber, dass sie Gott verherrlichen dürfen bis in alle Ewigkeit, ihn dienen dürfen. Und ich möchte mit den Worten, die Paulus einmal geschrieben hat an die Gemeinde in Rom, die Predigt beenden. Und wir lesen es uns aus Römer 12, die Verse 11, den Vers 11. Römer 12, den Vers 11. Seid nicht nachlässig im Fleiß, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Der Herr segne dich im Nachdenken, lieber Zuhörer. Und wir stehen jetzt auf, um gemeinsam zu beten. Und wenn jemand laut beten möchte, darf er es gerne tun. Amen. Danke, Herr, dass wir auch von dir so viel lesen können, dass du uns auch sagst, Herr, dass wir deine Gebote halten sollen, dass wir dir wohlgefällig leben sollen. Herr, und du stellst auch Bedingungen und forderst uns auf, das zu geben, was wir haben, Herr, für dich. Du sagst, wir sollen den Staat geben, was ihm rechtmäßig zusteht. Aber auch dir geben, was dir zusteht. Und danke, dass wir dies tun dürfen, Herr, als deine Kinder. Du hast uns dazu berufen, du hast uns erlöst, hast uns den Glauben geschenkt. Und wir bitten dich, Herr, hilf uns, dass wir diesem nachkommen, dass wir immer wieder neu uns prüfen und ja, bereit sind, dich zu verherrlichen, dich zu loben und zu preisen, denn es gehört dir. Danke, Herr, für diesen Gottesdienst und du sollst in allem verherrlicht werden. Amen.